Der Hermann hat schon gesagt, der Jesaja hat kein einfacher Stand gehabt. Sein Name heißt Heil dem Herrn. Er hat ungefähr gleich 700 Jahre vor Christi Geburt. Er hat viele Kriege mitmachen müssen. Unter vier Könige hat er gedient. Er hat Wehe und Heil gesagt und erlebt. Seine Prophezeiungen, die reichen bis in unsere Zeit und noch weiter, bis in die Ewigkeit. Er war ein Mann der klaren Worte, er hat keinen einfachen Stand gehabt. Er war ein Mann der klaren Worte. In Kapitel 1 heißt schon, höre des Herrn Wort, ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe des Herrn. Aber mein Volk vernimmt's nicht. O weh dem sündigen Volk. In Kapitel 6 hat er eine besondere Vision. Ich möchte es gerade schön vorlesen. Des Jahres, da der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl und sein Zaum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeglicher hatte 6 Flügel, mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und ein rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Dass die Überschwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, der Jesaja, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog der Seraphim einer zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen gerührt, dass deine Missetat von dir genommen werde und deine Sünde versöhnt sei. Und ich hörte eine Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden, wer will mein Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich. Und er kriegt gleich einen Auftrag. Und er sprach, gehe hin, sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht, seht's und merkt's nicht. Verstocke das Herz dieses Volkes und lass die Ohren hart sein und wende ihre Augen, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, nicht hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich bekehren und genesen. Das ist dieser Weg, den der Jesaja gegangen hat, um dieses Volk zurechtzubringen, ich möchte sagen, fast schier in die Irre führen und abgebrungen, dass sie wieder normal werden und sagen, wo haben wir unseren Gott, dass sie wieder zu ihm findet. In Kapitel 7, ich möchte gerade mal weitermachen, Kapitel 7, da ist eine Prophetie. 7, Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Dieses kennen wir alle, dass das ja Jesaja 700 Jahre vorher gesagt hat. Und dann geht's weiter in Kapitel 9, Vers 6 bis 7. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbar Rat, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst, auf dass er seine Herrschaft groß wird und des Friedens kein Ende auf dem Stuhl Davids. Auch wieder eine Prophezeiung Jesu Geburt. Und dann noch, ich möchte es einfach vorlesen, um das zeigen, wie der Jesaja schon weit vorausgesehen hat. Jesaja 53 ist auch diese bekannte Stelle. Moment, ich hab's da drin. 53, Vers 3 bis 7. Er war der Allerverachtete und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nicht für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Auf dass wir Frieden hätten. Vielleicht habt ihr gestorben, Fernseher angeschaltet, okay, das ist so eine Musical gekommen und jedem zweiten Lied ist vom Frieden drin gewesen, vom Frieden. Jesus hat Frieden gemacht. Und wie viel sind schon Friedenskonferenzen gewesen? Und in der Welt ist alles friedlos. Der Text, der uns auf jetzt uns zukommt, Moment mal, jetzt muss ich noch. Ja. Der hat Weissagungen vom Jesaja durch die Prophezeiung wahr werden, also durch seine Prophezeiung. Jesaja will uns sagen in meinem Text, und der lese ich jetzt auch gleich noch, Text 35, Vers 3. Stärke die müden Hände und erquicke die strauchelnden Knie. Sage den verzagten Herzen, seid getrost und fürchtet euch nicht. Siehe, euer Gott kommt, der kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Alsdann werden die blinden Augen aufgetan werden, die tauben Ohren werden geöffnet werden. Alsdann wird ein Lahme springen wie ein Hirsch und der stummen Zunge wird Lob sagen. Denn es werden Wasser in der Wüste hin und wieder fließen und Ströme im dürren Lande. Und wo zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürr gewesen ist, sollen Brunnen quellen. Und da zuvor Schakale gelegen haben, sollen Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird da selbst eine Bahn sein und ein Weg, welcher der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner wird darauf gehen. Und derselbe wird für sie sein, dass man darauf gehe, dass auch die Tore nicht irren. Es wird da kein Löwe sein und wird kein reißendes Tier auftreten, noch da selbst gefunden werden, sondern man wird sich frei sicher selbst gehen. Die Erlösten aber des Herrn werden wiederkommen und gen Zion kommen und jauchzen und ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Das ist unser Text und da bin ich sehr dankbar. Diese Prophezeiung ist vor uns noch, wie der Hermann gesagt hat. Was kommt auf uns zu? Und wir sind manchmal auch solche Menschen, wir sagen, ach du liebe Zeit, was wird noch alles werden? Und da heißt einander stärke, stärke die Hände, die strauchelnden Knie, sag den verzagten Herzen, wie oft sind wir verzagt, wie oft sind wir traurig, wie oft sind wir niedergeschlagen. Fürchtet euch nicht, euer Gott kommt. Euer Gott kommt. Wir haben ja heute zweite Advent, Hermann hat schon gesagt, das Wiederkommen, das zweite Kommen Jesu. Gott kommt und wird euch helfen. An Weihnachten ist Jesus das erste Mal gekommen, er ist gekommen, Grund ewiger Freude, das haben wir gesungen. Und mir geht es manchmal wie dem Johannes, dem Täufer. Als er da im Gefängnis gehockt ist, hat er durch seine Jünger fragen lassen, gegangen zum Heiland und fragt, bist du der, der kommen soll, oder soll man eines anderen warten? Und was richtet es ihm aus? Jetzt sagen sie, nein, du bist schon der Richtige, sondern sie sagen, Jesus lässt ausrichten, die Blinden sehen, die Lahmen gehen, und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Ärgern wir uns auch manchmal? Sind wir auch manchmal traurig, betrübt, wenn solche Sachen passieren, dass eine Frau ermordet wird, dass sie vergewaltigt wird, dass Kinder sterben, dass Menschen tief im Sumpf sind. Ist doch traurig. Was haben wir noch für eine Hoffnung? Selig ist, der sich nicht ärgert an mir. Wir können ja vieles nicht verstehen. Und wenn wir an Weihnachten denken und an Weihnachten erleben, dann nehmt einmal bitte euer Bleistift und schreibt einmal auf, wo in diesem Jahr überall getröstet worden sind. Wo überall Gott durchgeholfen hat. Der Klaus hat von seinem Vater erzählt, wie viel das ist. Und dann sind wir dankbar. Und dann können wir unsere Hände falten und dankbar sein. Viele sind vielleicht schon mal in der Wieskirche gewesen. Wieskirche ist, ich nach meinem Ermessen, die schönste Kirche der Welt. Ist ein wunderbarer Rokoko-Stil. Und manche wissen vielleicht auch, wie diese Kirche entstanden ist. Das ist eine ganz kleine Kapelle gestanden. Und da ist ein altes Bild drin gewesen. Und in diesem Bild, das ist Christus dargestellt gewesen, also ganz poblich oder wie soll man sagen, nicht künstlerisch und small, hat die Frau mal das betreut, hat entdeckt, dass die Tränen, die Augen von diesem Heiland, wo dann auch gemalt ist, dass die tränen. Und hat es dann dem Dekan und dem Vorgesetzten gesagt, und der hat es noch angeguckt, und es hat sich bestätigt, und das ist ein riesiger Wallfahrtsort geworden. Und dann haben sie die Kirche gebaut. In dieser Kirche sind wunderbare Sachen drin, also wunderbare, also ich möchte jedem raten. Aber dann haben sie mal versucht, oben an der Orgel und Posaunenchor, so eine Art Posaunen aufstellen und vorne am Chor, also Singchor, haben versucht, miteinander das zu gestalten und zu singen. Und das ist nicht gegangen. Das ist so verzerrt gewesen. Der Organist hat gesagt, das geht jetzt ganz alles verzerrt. Das ist so ähnlich wie im Ulmer Münster, wenn da einer anfängt und da einer anfängt und dann ist das verzerrt miteinander. Und dann haben sie, da wo die Gemeinde sitzt, sind sie dann angeguckt und haben sie gehört, das ist in der Mitte ungefähr, dass das alles hundertprozentig passt. So ist auch in unserem Leben. Wir meinen manchmal, das ist verzerrt und das kann jetzt sein. Aber ich bin überzeugt, dass man im Himmel das ganz glockerei hört einmal und sieht, wenn wir einmal dort sind. Und Gott kommt, das dürfen wir sicher sein. Gott kommt zu uns jedem persönlich. Er kommt uns entgegen. Und da heißt, Gott kommt und wir dürfen ihm entgegengehen. In Vers 8 heißt eine Bahn, ein Weg, der heilige Weg. Ich denke mir, so der Heiland hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ewigkeit ist da, wo Jesus ist. Ewigkeit, sind wir bei Jesus, dann sind wir auch auf dem richtigen Weg in die Ewigkeit. Dann heißt er weiter, mit Jauchzen ewige Freude wird sein und Wonne werden sie ergreifen. Ewige Freude können wir uns gar nicht vorstellen. Und Wonne wird sie ergreifen. Hat er schon mal einen Befehl gegeben und dann gesagt, du musst dich freuen. Das geht gar nicht. Ergreifen, von Gottes Geist ergriffen werden, dass man sich nur noch freuen kann. Das wünsche ich uns alle. Ich freue mich auch über die Mannschaft, die wir hier im Haus sind. Ich möchte es einfach einmal da. Wir haben ein wunderbares Ziel. Wir haben die beste Botschaft. Und dieses Ziel möchte man weiter sagen. Und ich freue mich für jeden, der sich da einbringt. Ich möchte auch herzlichen Dank sagen dafür. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich merke, je älter das ich werde, umso angeschickter werde ich. Dann vergesse ich manchmal etwas. Oder falls die Wörter nehme. Und dann ist das einfach angeschickt. Aber ich freue mich trotzdem, wenn ich hier jetzt einfach diesen Dienst beenden darf und sage, nächste Woche sind junge Leute drin und die machen das besser wie ich. Ich freue mich auch über vier Worte, die möchte ich, oder fünf Worte, die möchte ich als Vermächtnis mitgeben, jedem Einzelnen. Einzigartig ist das Wort Gottes. Einzigartig. Wenn wir das rechnet, wie viele Worte das geschwätzt wird, wie viel unnötiges Zeug das gesagt wird, wie viel Verlogenheit das kommt. Das Wort Gottes ist so alt und immer wieder neu bestätigt worden und immer wieder bis an die Ende. Wie viele Menschen haben das Wort Gottes schon auslöschen möchte und ausradieren möchte. Und ein Jahr, bevor der Staat Israel gegründet worden sind, in Qumran oder wie das heißt, also da an der Höhle da unten sind die ganze Jesaja-Bücher gefunden worden. Und noch Schriftteile vom Alten Testament und hin alle übereingestimmt. Gott wacht über sein Wort und sein Wort ist wahr. Gottes Wort ist wahrhaftig und es sagt zu und hält es gewiss. Einzigartig ist Gottes Treue. Ich bin von 2 oder 3 Jahren hat der Kinderchor an Weihnachten ein Musical aufgeführt. Und da haben sich, also nach meinem Empfinden, haben sich die Engel entsetzt, dass Gott so dumm ist und seinen Sohn opfert und auf diese Welt schickt. Menschlich gesehen ist es ganz normal, ich werde da auch nichts mehr machen. Die, die mir nicht mehr wollen und die, die mir nur Kummer machen, die hake ich ab. Aber Gottes Treue ist einzigartig. Und in welcher Situation auch wir sind, wir dürfen zu ihm kommen. Er ist treu. Gottes Treue ist einzigartig. Einzigartig ist Gottes Handeln. Gott beherrscht die Lage. Er hat die Fäden in der Hand. An Weihnachten sendet er seinen Sohn. Und er weiß schon ganz genau, wie das abläuft. Er handelt. Gott kommt nicht durch Jesus als großer Herrscher, sondern als kleines Kind. Und dann das Schlimme noch. Er zeigt seine Liebe ganz sichtbar am Kreuz auf Golgatha. Also hat Gott die Welt geliebt, auf dass er alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Einzigartig ist Gottes Güte. Wie heißt der Spruch? Gottes Güte ist jeden Morgen neu. Freude morgen früh, wenn du aufwachst und wenn du das Bett verlassen kannst, dass du Gottes Güte spürst, dass er an dich an der Hand nimmt. Gott hat nur Gutes im Sinn. Da denke ich immer auch an diese Güte, wo er jeden Morgen ausgeguckt hat und hat nach seinem verlorenen Sohn geguckt. Wie hätte ich da gehandelt, wenn er mal seine Erbfahne draus nimmt und verputzt und dann kommt er so halb K.O. her und dann schlägt er da den Weg rauf, dann hätte ich gesagt, halt einmal ein bisschen, mit dir muss ich etwas reden. Und dieser Gott, er hat solch eine große Güte und nimmt ihn in den Arm, gibt ihm ein neues Kleid. Einzigartig ist Gottes Güte. Sind wir auch solche Menschen? Einzigartig ist Gottes Zuspruch. Gottes Zuspruch, merken wir, wenn Jesus immer wieder zu seinen Jüngern kommt, was sagt er? Friede mit, sei mit euch in der schwierigsten Lage. Oder fürchte dich nicht. Oder was hat er ganz bestimmt zu jedem oder will er zu jedem heute Abend sagen? Ich will dich segnen. Wir sind Salz der Erde und wir haben eine große Verantwortung. Ich will dich segnen. Er will uns gebrauchen, uns zum Segen setzen. Einzigartigkeit, Gottes Zuspruch. Und dann einzigartig, Gottes Sohn. Er hat nicht nur der Friede gestiftet in dieser Welt, sondern die Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Jeder, überall wird geschrien, wer der Gerechte, wer hat Recht, wer hat Recht, wer hat Recht. Schauen wir doch auf Jesus. Er ist die Gerechtigkeit. Er ist für uns so da, ganz nah, jetzt in diesen Augenblicken. Und er will uns lenken und leiten. Uns regiere. Und dann noch eine andere Einzigartigkeit. Einzigartigkeit, und es ist der Tenor von dieser Stunde der Zukunft. Jesaja, 700 Jahre vor Christus, und jetzt sind schon wieder 2000 Jahre vergangen. Einzigartig in der Zukunft. Wie viele Menschen fürchten sich von der Zukunft und wie wird's da und was wird da und wo hockst du und wie gang ich da rein und was brauche ich an Altersversorgung an jenem und das und alles, das ist alles gut. Und da lese ich immer Offenbarung. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, Und ich werde sein Volk sein und er, Gott, wird mein Gott sein. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei wird mehr sein. Wer überwindet, der wird das alles ererben. Sind wir im Erbe gut? Wir nehmen doch etwas. Sind wir Menschen, die so leben, dass sie sich beschenken lassen? Wir sind selbstbewusste Menschen. Wir sind ernährungsbewusst, das merke ich genau, wenn wir mal wieder eine Gallenkohle haben, dass wir mal wieder etwas anderes machen, bloß noch Wasser trinken. Modebewusst vielleicht. Aber sind wir auch ewigkeitsbewusst? Ewigkeitsbewusst? Wenn Jesus heute Nacht oder morgen kommen würde, hätten wir ihm fröhlich entgegengegangen. Das wünsche ich uns alle, dass die Zeit, die wir hier verbringen, dass es uns näher zu Jesus bringt. Ich schließe mit einer Geschichte. Eine Frau lag am Sterben. Hat sie der Pfarrer kommen lassen, eine gläubige Frau. Und dann haben sie es alles so besprochen. Dann hat sie gesagt, ich habe einen Wunsch. Ich möchte mit einem Löffel, mit einem Designlöffel. Bitte? Dessert. Also so ein Löffel, wo man das Dessert ist, der Nachtisch ist, möchte ich begraben werden. Dann hat er gesagt, der Pfarrer, warum? Weil das Schönste noch kommt. Also wir dürfen uns freuen. In der Ewigkeit, da gibt es keine Trauer mehr, sondern da gibt es nur noch Freude. Und ich wünsche mir, dass wir alle mal dabei sind. Dass Gott uns da so weit bringt, dass wir da dabei sind und miteinander fröhlich singen.